Das ist eine Frage, technischer Natur, über Rupa und Kaya, das sind zwei Pali-Begriffe, die eigentlich mal vertraut sind. Auf Deutsch Körper, in Anführungsstrichen. Wie sich das unterscheidet, also was davon was ist. Also, ich bin sogar kein Pali-Experte, kann jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit Überzeugung sagen, dass sie wirklich immer konsistent benutzt werden in den Pali-Lehre, weil wir müssen uns dabei immer uns auch vor Augen halten, dass der Buddha kein systematischer Philosoph war, Analytiker, der dessen Anliegen es war, uns eine konsistente Ontologie aller existierenden Dinge zu präsentieren, nach der wir uns dann orientieren können, sondern die vielen Listen und die Begriffe, die es gibt, die er halt auch aus dem zu seiner Zeit gegebenen Wortschatz halt übernommen hat, sollen uns halt sozusagen ja wie Landkarten geben, ne? oder Mindmaps auch. Okay, Karten jedenfalls, nachdem wir uns in unserer Erfahrung orientieren können, um sie zu untersuchen, natürlich mit der Absicht, uns von unnötigem Leiden zu befreien. Okay, also in dem Zusammenhang aber heißt Rupa eigentlich eher, ist wahrscheinlich am besten als Form zu übersetzen, man wird gewöhnlich auch als Form übersetzt. Manchmal auch, manche Übersetzer benutzen auch Materie, das Materielle, also das ist ein modernes Wort zu benutzen. Also ja, das, was wir heutzutage, sagen wir mal, in erster Annäherung eben als die materielle Welt bezeichnen. Oder beim Buddha heißt das vor allen Dingen auch die Welt, die, wie wir sie durch unsere fünf körperlichen Sinne erfahren. Und das er unterscheidet dabei auch durchaus in verschiedenen Lehren zwischen dem, was wir als, sagen wir, die externe Welt betrachten, durch die sich unser Körper bewegt, und die, sagen wir, interne Welt, und das ist dann unser Körper selbst. Und das wäre dann Kaya, dieser andere Begriff. Also Kaya heißt tatsächlich Körper, das wäre einfach unser Körper. Und dieses Kaya ist also eine Unterform oder ein Teil von Rupa. Kaya ist auch Rupa. Aber Kaya ist eigentlich der Körper. Und da wird es halt auch interessant, auch für unsere Meditation oder Kontemplation, weil Rupa, also Form oder Materie, ist natürlich ein moderner Begriff, wenn man das jetzt so direkt übersetzen kann, aber machen wir mal, ist nach der alten indischen Physik, ähnlich genau wie bei den Griechen damals halt, wird normalerweise beschrieben als zusammengesetzt aus den vier Elementen, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Die Chinesen haben fünf, ein bisschen anders, die passen da nicht so ganz so gut zusammen. Aber bei den Indern, genau wie bei den Griechen, sind es diese vier. Und wie sich das für eine kontemplative Tradition gehört, halt, da wurde das nicht einfach nur so wieder als so eine Metaphysik oder Ontologie halt eben benutzt, um zu erklären, woraus die Dinge, die wir da erfahren, draußen zusammengesetzt sind, sondern eben auch als etwas, was wir selber als Qualitäten, die wir erfahren können. Und speziell in Bezug auf den Körper, Kaya natürlich durch die Körperempfindungen, was ja die direkteste, sagen wir, unmittelbarste Art und Weise ist, wie wir den Körper eigentlich erfahren. Was wir körpern, in unserem Körper, in unserer Erfahrung ist. Natürlich, wir können ihn auch sehen und riechen. Mehr oder weniger. Aber vor allen Dingen erstmal empfinden wir ihn, Körperempfindung. Ne? Das ist vor allen Dingen, wenn wir meditieren und sitzen, vor allem ist es besonders offensichtlich, und wir schließen unsere Augen, woher wissen wir, dass da ein Körper ist? Das sind erstmal Körperempfindungen. Und in diese unterschiedlichen Arten der Körperkontemplation, die der Buddha anbietet, dazu gehört auch die Kontemplation auf die vier Elemente. Das sind Körperkontemplation, das ist also Kaya-Sati, Kaya-Nupassana, Kaya-Nusati ist der normale Begriff. Also Kontemplation Anusati ist Kontemplieren und Kaya ist des Körpers. Gestern hatten wir ja vor allem gesprochen über Atembetrachtung, vor allen Dingen als eine Methode, um mehr Stabilität zu entwickeln, mehr Samatha, mehr Sammlung, aber natürlich nicht nur. Mit den vier Elementen, diese Herangehensweise, diese Sichtweise der vier Elemente für den Körper, kann man auch sicherlich benutzen, um auch Sammlung zu entwickeln, aber das tendiert vielleicht mehr zur Untersuchung, Einsicht hin. Da hatten wir gestern angesprochen. Kann man also zum Beispiel eine Art und Weise, wie wir Kontemplation, Dhammavicaya, Untersuchung, Ergründung halt auch praktizieren können in unserer Sitzmeditation. Also die vier Elemente als das, was als Qualitäten, die wir erfahren können, wären also Feuer ist die Qualität der Temperatur. Manchmal ist es wärmer, manchmal ist es kälter. Da machen wir uns mal. Manche Sachen sind wärmer, manche sind kälter, also ändert sich. Wir können Temperatur empfinden im Körper. Dann ist da ein Widerstand, Schwere, das ist also assoziiert mit Erde. Wenn man das mehr so extern betrachtet und assoziiert, dann zum Beispiel, wenn wir von den Knochen sprechen, also wir repräsentieren also die Erde, das Prinzip Erde im Körper, aber wenn wir direkt in die Empfindung gehen, dann ist natürlich Knochen ein Konzept. Wir wissen, dass einige von den Empfindungen, die wir haben, natürlich den Knochen herrühren, oder nehmen wir an. Aber auf der Empfindungsebene ist das also ein bisschen vage. Dann ist es vielleicht auch nicht so gut, oder würde ich jedenfalls nicht empfehlen, weil jetzt nicht die Art und Weise, wie ich das benutzen würde in meiner Meditation, dass ich das jetzt versuche, genau rational zu analysieren, was ich da jetzt empfinde. Ah, ist das jetzt, was ich da empfinde, ist das jetzt Erde? Ist das, hat das, ja, das hat aber ja auch, das bewegt sich irgendwie, vielleicht ist das dann ja auch, ist das Luft oder nee, aber der Buddha in der Liste, ist das irgendwie assoziiert mit, es bewegt sich zwar, aber es ist das Blut, was sich da bewegt. Das ist ja nicht flüssig, dann muss das doch eigentlich Wasser sein. Oder? Und dann gehe ich wieder in die Bücherei und gucke nochmal nach. Was das wäre nicht der Sinn. Ne? Ja, jedenfalls, ich meine, das kann auch Teil natürlich unserer Praxis sein. Das ist aber natürlich auf einer so konzeptuellen Ebene, konzeptuelle Klarheit. Aber ich glaube, da kommt es gar nicht so drauf an, auch dem Buddha nicht so drauf an, dass wir jetzt genaue konzeptuelle Verbindungen herstellen können, genau einordnen können und so sagen, ging es dem Buddha ja nicht in seiner Lehre. Sondern, worum geht es dabei? Es geht dabei, dass wir diese Sichtweise benutzen, um uns unmittelbarer mit der Erfahrung, mit der Empfindung des Körpers in Verbindung zu setzen. Und vielleicht die Erfahrung nicht so persönlich nehmen. Diese Idee, die bei dem Körper immer bei uns dranhängt, dass das mein Körper ist. Wir fügen also dem diese abstrakte Entität des Besitzes hinzu. Das ist der Körper, den kann ich empfinden, den kann ich sehen. Vielleicht auch ein bisschen. Oder? Ne? Und dann ist hier aber noch irgendwie einer, dem gehört der Körper und das bin ich. Bin ich jetzt, wenn ich dann genauer hingucke, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ist das jetzt nicht wieder Körper? Oder ist da irgendwo ein Körper drin? Oder ist der Körper in mir? Oder wer ist dieses Ich? Das ist natürlich schon ein bisschen interessant, aber das ist erstmal nochmal eine andere Kontemplation. Wenn wir erstmal mit dem Körper bleiben, einfach nur in die Empfindung hineingehen, sind da einfach erstmal diese Empfindung. Das passiert einfach, da geschieht was. Schon wenn wir das identifizieren als Körper, ist es etwas, was wir dem hinzufügen, was der Buddha Wahrnehmung nennt. Sanya, das erscheint in einer von diesen anderen Listen. Das ist nicht der Körper, das ist ein Gedanke, ein Name. Eine von diesen Unterscheidungen, habt ihr davon gehört, die der Buddha macht, bei den five Khandas, diesen fünf Aggregaten, ist die Unterscheidung zwischen Name und Form. Also Form wäre die Erfahrung, der Sinneseindruck dessen, was wir als Körper bezeichnen. Die Bezeichnung, das ist der Name, den wir hinzufügen. Das ist eine geistige Qualität, das kommt vom Bewusstsein. Aber, wir kommen zurück, Untersuchung der Meditation, nicht das Nachdenken, sondern das direkte Wahrnehmen. Da sind wir wieder, Sanya, Wahrnehmung, aber einfach dann erstmal schauen, fühlen in diesem Fall. Was fühlen wir? Empfindungen. Gut, um das zu vereinfachen und diese ganzen Extras, die wir hinzufügen, unsere Konzepte, die uns oft das Leben halt verkomplizieren, kommen wir auf diese Empfindung zurück. Und da können wir diese ganz einfachen Kriterien wieder benutzen. Wir empfinden Wärme und Kühle oder was immer in diese Skala hineinpasst, unterschiedliche Temperaturen. Das ist natürlich auch eine Wahrnehmung. Das ist auch Sanya, aber es ist eine bestimmte Wahrnehmung, die wir hier benutzen, um die Dinge aus einer bestimmten Sichtweise zu betrachten, die vielleicht unsere Erfahrung vertieft, verfeinert, uns Aspekte vielleicht erkennen lässt, die möglicherweise sogar befreiend sein können, befreiend von unnötigem Leiden. Das ist, jedenfalls bei mir ist das der Hintergrund der Praxis, warum ich diese Dinge tue. Warum soll ich mich sonst beschäftigen? Vier Elemente. Also Feuer, Härte, Widerstand oder Schwere, ordnen wir mal grob ein in Erde. Und dann in diesem Zusammenhang wäre Wasser, wäre Kohäsion, also das ist alles irgendwie so zusammenwirkt und gehört in einer gewissen Geschmeidigkeit. Kennt ihr vielleicht, wie wenn die Meditation ein bisschen besser funktioniert und vor allem auch wenn wir so Körperachtsamkeit praktizieren, ein bisschen vielleicht mit dem Fokus in unserem Körper herumwandern und Körperscanning machen und wir anfangen mehr und mehr von diesen Körperempfindungen wahrzunehmen und zu sehen, wie das alles in einem lebendigen Zusammenhang gehört und zusammenwirkt und eine innere Geschmeidigkeit hat, sind wir in Kontakt mit dieser Qualität, die der Buddha beschreibt, eben als Wasser. Das ist auch natürlich ein interessantes Konzept, interessantes Sanya, interessante Wahrnehmung, sich daran zu erinnern, dass der Körper 70% Wasser ist. Ja, auch wenn wir wertschätzen können, dass das Element Erde, die Knochen, das Knochengerüst uns dabei hilft, überhaupt eine Form im Körper zu haben und aufrecht sitzen zu können. Wenn wir uns zu sehr darauf fokussieren, dann gibt uns das Stabilität, Struktur. Wenn uns aber das Element Wasser und Kohäsion fehlt uns möglicherweise die Geschmeidigkeit. Wenn wir also anfangen zu sitzen und wir versteifen uns, wir zu sehr auf, sagen wir mal, das Knochengerüst fixiert, unsere Wirbelsäule gerade zu halten und aufrecht zu sitzen und unsere Knochen anfangen weh zu tun, können wir uns daran erinnern, an das Element Wasser. Um ein bisschen mehr von dieser Lebendigkeit, der Geschmeidigkeit zurückzubekommen. Ein lebender Körper ist eben kein Holzklotz, der da sitzt. Und deshalb sollen wir auch nicht sitzen wie Holzklötze, das ist gar nicht gesund. Sondern der Körper bewegt sich immer innerlich. Das ist immer eine Mikrobewegung, das ist immer, wenn er lebt. Mit der Atmung, mit der Blutzirkulation, die ganzen kleinen Makro- Bewegungen, wie sich die Wirbelsäule adjustiert und das Gleichgewicht findet. Und das ist beim Buddha das vierte Element, Luft. Das heißt also, es geht nicht nur um Luft, das ist offensichtlich Atmung. Das ist natürlich Luft, auch Luft im Körper, wenn wir atmen. Aber im übertragenen Sinne steht das hier bei diesen vier Elementen, wie wir sie empfinden, halt auch als Bewegung. Atmung ist natürlich auch eine Bewegung, aber es ist natürlich mehr als eine Atmung, Bewegung im Körper. Ist ein Modell, ist eine Karte, die der Buddha uns offeriert, die wir anwenden können zu unserer Orientation, wie wir den Körper betrachten können, wie wir unsere Wahrnehmung, Sanya, unseres Körpers sehr vereinfachen können und sehr viel unmittelbarer machen können. Und für mich, also ich finde, ohne mir da jetzt große Gedanken zu machen, wie genau was jetzt wo und welcher Kombination reinpasst oder ob ich nicht vielleicht doch lieber das chinesische System benutzen sollte, vielleicht ist das akkurat oder so, vielleicht fünf Elemente oder kann man noch welche dazu erfinden, können wir alles machen, aber da kommt es gar nicht drauf an. Sondern einfach, dass wir andere Sachen halt wegmeißeln oder weg, nochmal aus der Sicht lassen, die uns eher Probleme machen. Hier bin ich mit meinem Körper, mein Körper und was dann konzeptuell für uns alles mit dann dazugehört. Ne? Meine Nase ist zu lang, meine Beine sind zu kurz, jemand hat mir gerade gesagt, ich habe Mundgeruch oder was ich und dann war der Körper und dann wird er auch immer noch krank, immer gerade, wenn ich es nicht gebrauchen kann und irgendwann stirbt er auch noch. Mag ich mir gar nicht ausdenken, was dann passiert, sondern ja, das ist alles, was wir natürlich damit assoziieren mit dem Körper, aber wir haben natürlich auch die Fähigkeit, das mal auszuklammern und auch mal uns direkt auf, was ist eigentlich der Körper jetzt, hier, in unserer Erfahrung. Und die vier Elemente können dafür eine gute Orientierung sein. Also auch, und das wäre ein Beispiel der Untersuchung. Ja? Wenn das nun nicht so klar ist, was heißt das jetzt in der Meditation? Eben nicht unbedingt, oder das kann heißen, dass wir ein Thema aufgreifen und auch darüber nachdenken, auch in der Meditation, durchaus erlaubt. Für die meisten von uns die meiste Zeit vielleicht nicht unbedingt das Hilfreichste, weil die meisten von uns jedenfalls eher obsessive Denker sind. Und wenn wir also die Erfahrung haben, dass wir über etwas nachdenken, zum Beispiel in der Meditation, und anfangen, nicht aufhören zu können oder immer wieder die gleichen Sachen wiederholen, das ist nicht Kontemplation, das ist obsessives Denken. Zwanghaftes Denken, und da kommt nichts Neues mehr raus. Sondern Untersuchung hat viel mehr zu tun damit, dass wir genau hinschauen, genau hinhören, neue Wahrnehmung. Dinge neu wahrnehmen oder neue Dinge wahrnehmen, die wir vorher nicht wahrnehmen haben. Sachen entdecken. Und so eine Vereinfachung kann dabei sehr nützlich sein. Es ist interessant, dass nicht in diesem Zusammenhang, für den Meditationstechniken werden oft also auch noch diese vier Elemente angeboten. Der Buddha spricht manchmal auch von fünf oder sogar sechs Elementen. Nicht nur die Chinesen. Und das ist interessant, weil das fünfte ist Raum. Und das ist doch für Meditation eigentlich sehr interessant. Ne? Habe ich ja öfter schon angesprochen. Weil wir können leicht eben auch selber uns wieder fixieren. Dann bin ich jetzt, ich versuche das zu vereinfachen, bin mit dem Körper. Okay, dann sind aber immer diese, der Inhalt, diese Phänomene. Okay, kann ich das Hitze nennen, Druck, Bewegung, Vibration, was immer ich für Konzepte dafür habe. Und sehr leicht kann ich dann natürlich dabei wieder hineingezogen werden. Ne? Also, oh ja, Hitze, Kühle, ja, eigentlich ist es viel zu kalt. Oder, oh, jetzt wird es aber heiß, wo kommt denn die Hitze her? Was hat das zu bedeuten? Und so weiter. Ah, aber das ist das fünfte Element, das Raum. Ah, und Raum ist doch irgendwie schön, oder? Gerade für jemand, der an Frieden interessiert ist und an meditierenden Raum wahrzunehmen. Weil ohne Raum ist nichts. Ne? Also, der Körper braucht Raum. Er nimmt Raum ein. Aber der Raum, ja, interessant erstmal zu untersuchen. Also zunächst mal hat er natürlich keine Eigenschaften, ist total einfach, ne? Außer dass er einfach Raum schafft. Und unsere Aufmerksamkeit ist halt immer fasziniert von dem, was im Raum passiert. Wenn ich jetzt hier in den Raum gucke, fixiere ich mich auf einzelnen Worte oder die Formen. Form, Rupa, Farben, Form. Dann meine Wahrnehmung an. Von einigen von euch kenne ich den Namen, jemand anderen kenne ich nicht, denke ich vielleicht, wer das wohl ist. Kann ich nochmal auf der Liste noch gucken, wer das vielleicht sein kann. Stimmt das Alter? Oder warum guckt der so? Oder warum guckt die überhaupt nicht? Oder da stimmt jemand ein? Vielleicht erzählt er zu viel oder ist zu langweilig. Und dann, ne? Also Wahrnehmung, Sanya, und dann das ist das nächste dann. Und dann ist das Sankara. Ne? Das sind die geistigen Aktivitäten. Ohne die kann ich auch nichts erzählen. Aber es ist dann schon darauf aufgebaut. Aber ohne den Raum hier wäre kein Platz für euch. Ne? Da wäre überhaupt nichts. Aber den Raum, den bemerken wir manchmal nicht. Aber der Raum ist normalerweise immer assoziiert mit etwas, was friedlich ist. Ne? Und was ja, es schafft Raum. Nicht nur äußeren Raum, sondern auch inneren Raum. Und auch als metaphorisch vielleicht kann man das beschreiben, es ist, denke ich, das ein wesentlicher Anteil von dem, wie Meditation halt funktionieren kann, dass wir uns mit diesem inneren Raum, diesem metaphorisch gesprochen halt, mehr vertraut machen, dem Raum unseres Bewusstseins, unserer Anwesenheit, in dem sich der Inhalt unserer Erfahrung abspielt. Und zu erfahren, dass wir wirklich, natürlich, der muss immer schon da sein, einen Raum haben, aber dass wir diesen Raum bewusster machen können, auch dementsprechend kräftigen können. Also dass wir wirklich Raum für unsere Erfahrung machen können. Und wenn wir uns mit dem Raum in Verbindung sind, Erfahrung so, wie sie jetzt ist, zulassen können. Und dieses wunderbare deutsche Wort Gelassenheit. Und glaube ich, von dieser Fähigkeit des inneren psychologischen Raum zu haben für unsere Erfahrung. Aha, heiß, ist gerade sehr heiß. Weil heiß gehört zu dem Inhalt. Ich habe gerade so ein Hitzepflaster auf meinem Rücken. Das ist eine schöne Hitze. Vielleicht kommt daher die Idee. Ja, ist schön, angenehm. Aber dieses findet statt in einem Raum. Sowohl das Angenehme wie das Unangenehme. Und was immer das ist, auch auf welcher Ebene der Komplexität immer unsere Wahrnehmung, unsere Erfahrung ist, es findet statt in diesem Raum. Können wir aus unserer Fixierung auf die Inhalte vielleicht uns aufgehen, ja, und unsere Erfahrung herum besteht, um mehr all diese, vielleicht die darin enthaltene natürliche Stille unseres Herzens mehr zu erfahren. Und interessanterweise, das wird dann noch subtiler, finde ich. Das sechste Element, was der Buddha manchmal dann erwähnt, ist das Bewusstsein. Und da wird es natürlich dann ja wieder sehr subtil oder sehr konzeptuell oder philosophisch, weil wir haben uns das Wort im Raum, haben wir noch eine Vorstellung von, auch durch unsere äußeren Sinne, ist alles in einem Raum geschieht, dass der Raum selbst aber erstmal neutral ist. Aber wenn ich das eben schon übertrage, ich sage metaphorisch auf den inneren Raum, den Raum unseres Bewusstseins, dann arbeiten wir halt mit dieser Wahrnehmung, dass es einmal den Inhalt unserer Erfahrung gibt und sozusagen den Container, unser Bewusstsein, in dem diese Erfahrung stattfindet. Das ist natürlich, weiß ich nicht, ist so ein bisschen etwas zweideutig, ne, oder ambivalent. Es ist fast eine Metapher, die wir aus unserer sinnlichen Wahrnehmung übernehmen. So wie wir sehen, dass alle Gegenstände sich in einem Raum befinden, da wir unsere Wirklichkeit so wahrnehmen, dass sie in unserem Bewusstsein ist, stellen wir uns halt das Bewusstsein auch so wie einen Raum vor. Weil ist es ja ein Raum. Ne? hat noch keiner eindeutig bewiesen, was das Bewusstsein eigentlich ist. Ne? Aber erstmals eine Erfahrung ist sie ja, sagen wir mal, ja, kann man sie gar nicht festmachen. Ne? Ist nicht zeitlich oder räumlich. Kommt eigentlich vor, a priori, zu unseren Zeit- und Raumvorstellungen, die sich im Bewusstsein abspielen. Meine Art und Weise, das versuchen das in Worte zu schaffen. Aber deshalb findet es irgendwas ohne Bewusstsein nicht mal Raum. Ne? Da kann man gar nicht mehr das Konzept oder die Wahrnehmung eines Raumes haben. Also Bewusstsein kommt noch davor. Und gerade in der Meditation, wenn der Geist ruhiger wird, das Bewusstsein ruhiger wird, unser persönliches Bewusstsein ruhiger wird, dann kann man so natürlich seine Wahrnehmung verfeinern. Zuerst kommen wir vielleicht von der Wahrnehmung der Inhalte zu dem Raum. Und dann merken wir, dass wenn wir hier mit unseren Augen geschlossen sitzen, unsere Erfahrung des Raumes ja vielleicht eigentlich gar nicht wirklich ein physischer Raum ist, in dem Dinge stattfinden, sondern dass es sich dabei um eine Annäherung an diese Qualität des Bewusstseins handelt. So wie wenn ich davon gesprochen habe, Meditation zu schauen, wie wenn, okay, der Körper nimmt einen gewissen Raum ein, die Körpererfahrung, ne, ist er ausgedehnt. Und dann, wo finden die Geräusche statt? Ja, es kommt also irgendwie von hier. Oder wir hören draußen einen Hund bellen. Oder ein Zug fährt vorbei. Und wir assoziieren damit, ja, der Zug ist da draußen, das wissen wir ja. Aber da ist das natürlich schon eine komplexe Vorstellung. Da kommt unsere Erinnerung mit rein. Wir sind ja von irgendwo dahergekommen. Wir wissen, wir haben also eine Vorstellung davon, dass da irgendwo die Gleise sind, der Bahnhof. Wir projizieren das hinein. Ne? Aber wo ist das Geräusch? Wenn nicht in unserem Bewusstsein. Und wo ist das? Wo ist das Bewusstsein? Hier. Ne? Ist immer hier. Das ist auch nur ein Wort. Aber wenn es kein Da gibt, was ist hier? Und es ist immer jetzt. Aber wenn es keinen Morgen gibt und kein Gestern, was ist dann jetzt? Also es ist Zeit und Raum werden dann so ein bisschen wackelig in Vorstellungen. Wir sehen, wie sehr das auch schon irgendwo nützlicher, aber natürlich vielleicht zu einem gewissen Grad konstruierte Vorstellungen, die wir haben. Also vier Elemente und interessant, sich zu erinnern, dass der Buddha noch darüber hinausgeht, diese fünfte und sechste Element, die gerade für Meditation sehr, sehr interessant sind. Und dann ist hier noch eine Frage zu Emotionen und zur Untersuchung. Wie kann ich in der Meditation zum Beispiel Wut oder Freude untersuchen, wenn das Gefühl aktuell nicht da ist? da gibt es natürlich in den meisten Meditationsbüchern oder so, findet ihr dazu eine ganz konkrete Anweisung. Gut, also da steht dann meistens oder sagt euch jemand, wenn ihr also ein Problem mit Ärger habt und euren Nachbarn oder was weiß ich, dann denkt ihr halt daran, an die Situation mit den Nachbarn und dann kommt der Ärger wieder hoch und dann könnt ihr versuchen. Zugegebenermaßen, wir sind alle anders, alle müssen unterschiedlich. Ich tue mich da immer sehr schwer. Also für mich funktioniert das normalerweise nicht. Ich habe jedenfalls so auch das Selbstbild, dass mein Geist, mein Herz, meine Psyche oder wer immer das ist, der rumort, eher rebellisch ist. Also wenn ich ihm irgendwie Vorschriften mache, was er jetzt zu tun hat, dann macht er das meistens nicht. Manchmal, aber nicht immer. Also ich kann da nicht so systematisch mit arbeiten. Also wenn ich mich irgendwie hinsetzen oder ich will jetzt mein Problem mit Ärger kontemplieren und versuche dann, mich an Dinge zu erinnern, wo ich mich drüber geärgert habe und hoffe, dass jetzt der Ärger hochkommt und ich ihn beruhigen kann. Passiert manchmal nicht. Oder so ein vages Schattenbild von meinem kann. Ich bin ich vielleicht zu faul, auch mich dann wirklich darüber aufzuregen. Aber wenn ich es dann aufgebe und sage, na gut, dann mache ich es mir jetzt gemütlich und sitze schön, dann fängt mein Geist vielleicht an dies und das zu denken und plötzlich erinnere ich mich an meinen Nachbarn und dann gerade ich wieder in Rage. Ah, aber dann habe ich natürlich die Gelegenheit, das zu untersuchen. Und das ist auch Emotionen, da reden wir vielleicht auch später vielleicht noch ein bisschen mehr drüber, aber so jetzt mal als ersten Ansatz, wenn das für euch funktioniert, also so systematisch damit zu arbeiten, das ist natürlich wunderbar, dann könnt ihr das auch so systematisch benutzen. Aber ansonsten, wenn ihr mehr so funktioniert wie ich, dann begnügt ihr euch damit, das zu untersuchen, was sich jetzt gerade präsentiert. Und irgendwas passiert ja immer. Also einfach nur auch wenn gar nichts passiert, nur mit dem Körper zu sein, eigentlich ist ja so Billionen und Aberbillionen, wie viele, weiß ich noch nicht, Zellen im Körper, die alle ihr eigenes Leben führen und trotzdem irgendwie zusammen in dieser fantastischen, hyperkomplexen Symphonie halt das Leben orchestrieren, das ist ja faszinierend, da ist immer irgendwas zu beobachten. Je nachdem, wie wir psychologisch ausgerichtet sind, kann es auch erschreckend sein, weil kann auch immer was daneben gehen, tut es auch. Aber in irgendwelche Emotionen, irgendein Grundgefühl ist ja immer da, eine Valenz, sagen wir, ein Gefühlswert, wie wir uns jetzt gerade empfinden. Und hin und wieder kommt etwas. Und wenn wir da interessiert sind, können wir das dann untersuchen. Untersuchen wir eben, dass es da ist. Und was dabei das Wichtige ist, dass wir überhaupt dieses innere Klima schaffen, kontemplative Klima. Dazu gehört die Aufmerksamkeit, dass wir überhaupt da sind beim Körper passiert und also anwesend sind, erstens, wichtig ist an, zweitens, die Neugier, dass wir das überhaupt was davon wollen, was wissen wollen, was erfahren wollen, was lernen wollen, ne? Dann untersuchen wir automatisch, nur so wie kleine Kinder, wenn die nicht einmal kaputt gemacht sind schon von ihrer Umgebung, dann sind die natürlich immer voller Energie und Neugier und sie müssen sich nicht vornehmen, ihre Umgebung zu untersuchen, können sie vielleicht, aber die entdecken da und irgendwie neue Sachen, ne? Alles ist interessant. Alles ist neu. Und wenn wir dieses Klima halt entwickeln, also interessiert sind an dem, was vorgeht, dann haben wir natürlich die Voraussetzung kultiviert, dass wenn Ärger hochkommt oder Freude oder was immer, wir das mit Neugier halt auch angehen können und dann untersuchen können. Und das heißt natürlich nicht immer, dass wir dann also zwanghaft alles analysieren und dann keine Freude mehr im Leben haben, sondern das heißt, dass wir diese grundsätzliche Einstellung haben, dass wir nicht einfach, wenn zum Beispiel Wut hochkommt, uns damit identifizieren und das ausleben, sondern wenn wir viel kultiviert haben, auch auf unserem Meditationskissen, wenn scheinbar meistens überhaupt nichts Besonderes passiert, aber wir haben diese Haltung kultiviert, dann ist es wahrscheinlicher, dass plötzlich nicht einfach nur die Wut rauskommt, sondern noch was anderes abläuft. Also zum Beispiel so Klingelingeling, oh, guck mal, das ist ja interessant, hier passiert was. Es scheint so, als würde sich da ein Sturm zusammenbrauen. Da kommt der Ärger hoch. Ne? Vielleicht freuen wir uns sogar, endlich haben wir eine Gelegenheit. Ah, da bist du ja endlich. Schön, dass du dich auch mal wieder meldest. Jetzt können wir uns mal unterhalten. Habe ich endlich mal eine Gelegenheit, auch meinen Ärger zu lösen. Auf dem Retreat, wo ich das wollte, hat das irgendwie geklappt, weil du dich verdrückt hast und dich nicht gezeigt hast. Jetzt bist du da, ist doch schön. Dann können wir was lernen. Ne? Wenn wir diese innere Haltung entwickelt haben oder in dem Maße, wie wir das entwickelt haben, sind wir halt nicht Sklaven unserer Emotionen und unseres Autopiloten, sondern dann können wir anfangen, halt mehr Ressourcen zu entwickeln. Und dann können wir uns Fragen stellen. Das kann analytisch sein, das kann operativ sein oder funktional. Was passiert da eigentlich? Aha, ich denke, oh, ich werde ärgerlich. Das ist eine Wahrnehmung. Sanya. Was ist da eigentlich hinter? Wie funktioniert das? Wo fühle ich das im Körper? Was ist die Mechanik des Ärgers? Was mache ich? Was mache ich da? Mache ich da was oder passiert mir das einfach? Will ich das? Oder bin ich ein Opfer meines Ärgers? Wenn ich das will, wenn ich wütend sein will, wie lange will ich wütend sein? 2 Minuten, 2 Stunden, 2 Tage? Ne? Wenn ich 2 Tage wütend sein will, geht das? Ne? Oder 2 Stunden? Oder wenn ich 2 Stunden lang wütend sein will, was muss ich machen, um die Wut für 2 Stunden aufrechtzuerhalten? Muss ich da was machen oder passiert das von alleine? Wenn wir uns so vielleicht auch unorthodoxe Fragen stellen, wenn wir überhaupt nur so wach sind, um uns solche Fragen zu stellen, dann können wir manchmal plötzlich neue Dinge entdecken, die uns plötzlich wie Schuppen vor den Augen fallen, aber die uns vielleicht überraschen. Ja, oder wo kommt das her? Wie kommt es, dass ich mich immer über dieses aufrege, wenn meine Brüder und Schwestern oder mein Kollege dabei sitzt, völlig cool bleiben? Warum ist das ein Problem für mich? Manche Sachen sind ein bisschen kniffliger, ein bisschen tiefer gehen. Manche Sachen sind sehr offensichtlich. Oder so die drei klassischen Fragen zum Loslassen oder zur inneren Entwicklung. Wir können uns unsere eigenen Fragen auf Kurs natürlich empfinden oder irgendwie finden, aber ist das, was bezwecke ich damit? Ist das nützlich? Dann bleiben wir mal bei der Wut. Verfolgt es einen Zweck? Was habe ich damit etwas vor? Dient es diesem Zweck? Ist es wirklich hilfreich? Wer leidet unter meiner Wut? Die Person, über die ich wütend bin, oder ich selber? Oder vielleicht jemand anders, mein Partner oder mein Kind? Fühlt es sich gut an oder fühlt es sich nicht gut an? Wie fühlt es sich an? Wie sieht es aus? Wie sehe ich aus, wenn ich wütend bin, wenn ich im Spiegel gucke? Bin ich hübsch oder bin ich hässlich? und, falls wichtige Frage, ist es notwendig? Muss ich das tun? Nehmt die Antwort nicht vorweg, also das kann uns überraschen. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss das tun, das ist nötig. Gut, was wir als gute Bedingungen natürlich uns vielleicht erstmal erschüttert oder denken, das ist nicht die richtige Antwort, aber dann können wir weiter fragen, warum? Warum ist das für mich nötig? Gebt nicht zu schnell auf, wenn der Geist mit schnellen Antworten kommt, frag nach. Und bleibt dabei mit dem Gefühl in Kontakt, also damit ihr nicht reinfällt in diese Falle, über die Dinge nachzudenken. Das ist aber schon so eine Verteidigungshaltung. Wenn wir über die Dinge nachdenken, sind wir schon entfernt, haben wir schon Kontakt verloren. Und da passiert dann meistens nicht mehr viel. Außer, dass wir vielleicht schöne Theorien entwickeln, die wir aufschreiben können oder mit uns austauschen können. Aber wenn wir das Gefühl selber befragen, mit dem Gefühl in Kontakt bleiben, dann bleibt die Sache lebendig. Ne? Dann in Kontakt, und wenn wir uns wagen können, dann unsere Aufmerksamkeit in interessante Richtungen denken. Und das hat dann auch einen Einfluss auf das, was wir erfahren, wie wir das fühlen. Da können wir dann neue Dinge bauen. Okay. So viel zur Untersuchung, zu den beiden Fragen. Dann haben wir jetzt mal wieder Zeit für Gehmeditation.